diese Sicherheitsvorkehrungen, also ich kenne das sowohl vom Uri Jalloh-Prozess als auch vom Sangerhausen-Prozess, also wo es um den Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Sangerhausen ging, dass dort auch die Ausweise kopiert werden und auch nicht vernünftig gesagt wird, wofür diese Ausweiskopien da sind und eben behauptet wird, naja, sie würden angeblich vernichtet, nur dann sind ja die Kopien eigentlich sinnlos, wenn sie die sowieso nicht brauchen. Wie stellt sich das dar, wenn ich dort reingehe in den Prozess? Weil also nur dieses Kopieren, das ist ja leider recht häufig, muss ich feststellen, als jemand, der auch immer mal wieder Prozesse beobachtet. Bei diesen Prozessen, die ich gerade genannt habe, da steht eben der Kopierer am Eingang und dann wirst du eben kopiert und musst durch so ein, so wie am Flughafen durch so ein Tor gehen und ja, wirst eben betatscht, also durchsucht.
Also ich selbst bin da nicht reingegangen in diesen Prozess. Ich habe das jetzt nur erzählt bekommen, also kann das nur aus zweiter Hand berichten. Es war so, dass eine halbe Stunde vor Prozessbeginn die ersten Menschen eingelassen wurden durch einen besonderen Eingang. Und zwar immer nur zwei Leute und die wurden dann, wie du es gesagt hast, wie am Flughafen durch so eine Schleuse geführt, mussten ihre Gegenstände abgeben. Also wenn jemand eine Packung Taschentücher dabei hatte, musste er alle bis auf ein Taschentuch abgeben. Ein Taschentuch durfte er behalten. Musste andere Gegenstände, elektronische Gegenstände, Taschen und so weiter, musste er alles abgeben. Er wurde nochmal abgetouched, dann mit so einem Elektropiepsgerät da nochmal überall berührt da und wie gesagt, durfte nur ein Bleistift und ein Blatt Papier mitnehmen und schließlich, er musste also den Ausweis auch vorlegen, der wurde dann durch einen Schlitz in einen anderen Raum gegeben. Was dann da genau passiert ist, ist unklar, also der Ausweis wurde kopiert, das war die Auskunft. Wie oft er kopiert wurde und wer diese Kopien bekam, das entzieht sich unserer Kenntnis. Und dann kam der Personalausweis wieder zurück. Und dann konnte man eine Treppe hochgehen und dann bei Gerichtsbeginn wurde man dann in diesen Saal gelassen. Und es war dann am ersten Prozesstag noch so, dass der Prozess ja auf 9 Uhr terminiert war, aber dann noch nicht mal die Hälfte der Menschen, die in diesen Prozess wollten, da kontrolliert wurden, weil das alles sehr schleppend voranging. Also der Prozess wurde zunächst begonnen, ohne dass sagen wir mal, die volle Öffentlichkeit da anwesend war. Aber nach und nach kamen die dann auch rein und der Prozess konnte dann fortgesetzt werden.
Was ist dann eigentlich während des ersten Prozesstages passiert?
Wir hatten es ja schon grob erwähnt, also dass die Anwälte haben mehrere Anträge gestellt, um also es ging um diese Auflagen oder die Anweisungen des Richters, also einmal diese Vorkontrollen, aber auch die Polizeipräsenz im Gericht. Also das wurde mit mehreren Anträgen angegangen. Dann ein zweiter Punkt war die fehlende Akteneinsicht der Anwälte. Den Anwälten ist bekannt, dass es mehr Akten gibt, als ihnen zugestellt wurden. Und daraufhin haben sie ja eben auch beantragt, dass sie noch die restlichen Akten bekommen. Und es war so, dass einige der Akten unleserlich waren. Also es war eine ganze Latte von Seiten, wo unleserliche Kopien, unleserliche Digitalkopien den Anwälten zugestellt wurden. Und auch das haben sie beantragt. Das war ein ganzes Hin und Her. Der Richter hat das meiste abgelehnt. Einiges hat er nochmal zurückgestellt an Entscheidungen. Genau, also das war ein zentraler Moment am ersten Prozesstag. Dann wurden die Personalien der Angeklagten festgestellt. Der Staatsanwalt hat die Anklage verlesen. Und dann gab es auch noch diese Prozesserklärung von Axel, Oliver und Florian, die ja inzwischen auch auf unserer Homepage veröffentlicht ist und also für alle einsichtig ist.
Welche Wirkung erzielt eigentlich die vor dem Gericht stattfindende Kundgebung des Einstellungsbündnisses?
Also das Einstellungsbündnis hat zu einer Kundgebung aufgerufen um 8 Uhr, also eine Stunde vor Prozessbeginn. Und die durfte auf der gegenüberliegenden Seite des Gerichts stattfinden. Und der Prozesssaal, das war vielleicht Glück, geht auch auf diese Straße hin. Also die Fenster dieses Prozesssaals gehen zu dieser Straße hin. Und das heißt, also im Prozesssaal konnte man die Kundgebung hören. Also die Musikbeiträge, aber auch die Redebeiträge konnte man hören. Der Protest war sozusagen präsent und auch der Richter hat darauf mal Bezug genommen, also hat auch davon Kenntnis nehmen müssen, dass da draußen Menschen demonstrieren und sich solidarisch erklären mit den Angeklagten und die denen zur Last gelegte Tat, nämlich das Anzünden von Bundeswehr-LKW oder das versuchte Anzünden von Bundeswehr-LKW, das haben die als konkrete Abrüstungsinitiative begrüßt auf dieser Kundgebung.
Da sprecht ihr ja eigentlich schon die Soli-Arbeit an. Was ist da für die nächsten Prozesstage geplant und was ist noch außenrum geplant an Soli-Arbeit?
Es gibt noch Prozesstage, die bis in den Januar nächsten Jahres terminiert sind. Die genauen Termine sind auf unserer Webseite zu sehen. Sie sind in der Regel mittwochs und donnerstags um 9 Uhr in Berlin-Moabit. Wir mobilisieren natürlich zu diesem Prozess und sagen, jeder, der da seine Solidarität bekunden will, soll kommen, soll nach Berlin kommen und kann auch an diesem Prozess teilnehmen. Wir selbst versuchen da auch Prominente zu gewinnen. Also am ersten Prozesstag beispielsweise war der Vorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Heinrich Fink, anwesend und die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelbke. Und das ist also auch ein Teil von unserer Aufgabe, also da Prominente zu gewinnen, die diesen Prozess beobachten und da eben auch kritisch Stellung beziehen zu dem, was da abläuft. Das ist so ganz grob, was wir zurzeit planen. Es wird natürlich immer wieder zu besonderen Anlässen auch nochmal im Prozess gewisse Dinge thematisiert werden. Also jetzt wahrscheinlich im Oktober, wenn die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr ansteht im Bundestag, die Debatte darum, werden wir wahrscheinlich auch nochmal mit einem Aufruf da in die Öffentlichkeit gehen und das thematisieren. Und so wird es immer wieder einzelne Initiativen geben, über die man auf unserer Webseite oder auf unserer Info-Mailing-Liste, die wir eingerichtet haben und auf die sich jeder eintragen kann, berichten werden.
Welche praktische Soli-Arbeit wäre denn vonnöten bzw. sinnvoll, vor allen Dingen jetzt für die Regionen außerhalb Berlins? Was könnte man da tun? Irgendwie auch ganz unterschwellig, also das...
Ja, also wir freuen uns natürlich, wenn über dieses Verfahren, über diesen Prozess informiert wird. Also wenn sich Leute da kundig machen und über ihre Kanäle da über den Prozess informieren. Das kann mit einer Weiterleitung unserer Infomail sein, das kann aber auch eventuell durch eine Veranstaltung sein. Oder mit vielleicht mit Filmvorführungen dieser Videopodcast, die wir es machen. Also wir werden nämlich diese Prominenten interviewen und stellen das auch auf die Webseite, die dann über diesen Prozess informieren. Also das ist, glaube ich, auch nochmal jedem Ort dann freigestellt, was er da genau aufgreift. Natürlich kann man dann auch kleinere Aktionen machen, Infotisch oder ein Transparent über eine Autobahnbrücke hängen und da also beispielsweise Solidarität mit den Angeklagten bekunden.
Das Thema Antimilitarismus, wie wollt ihr das noch außerhalb des Prozesses in die Öffentlichkeit bringen? Gibt es da noch Pläne?
Ja, also einen habe ich ja gesagt, also wenn der Bundestag über die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes debattiert, wollen wir auch dazu Stellung nehmen, mit einer Presseerklärung, mit einem Flugblatt oder so. Und also das wird ja auch immer wieder Thema sein, auch bei uns, durch unsere Öffentlichkeitsarbeit.
Ist denn eigentlich eine bundesweite Demonstration geplant noch dieses Jahr oder?
Es gibt da Überlegungen, aber da ist noch nichts fest.